Augen. Gott hat uns Augen gegeben. Und wofür hat er uns Augen gegeben? Natürlich ganz pragmatisch, dass ich nicht Treppen fall und nicht über den Stuhl stolper, dass ich sehe. Aber er hat uns Augen gegeben, dass wir einander sehen. Dass wir sehen, wo einer Not hat. Dass wir sehen, wo es gut wäre, zu helfen. Dass ich jemand liebevoll anschaue. Und wisst ihr, was Augen machen können? Das finde ich manchmal krass. Wie Augen kalt werden können. Einen mit Hass anschauen können. Und das merke ich da. Ich habe viel bekommen und da merke ich manchmal, wie ich das Gute, was ich von Gott bekommen habe, wo ich so viel Gutes mit tun könnte. Nicht, dass ich gleich in Mission rausgehe, aber ich könnte in meinem Umfeld, wo ich bin, so viel Gutes damit tun. Und wie oft tue ich aber gerade das nicht. Allein bei mir, wie oft gucke ich kriegskrämig rein. Also es geht nicht darum, immer nur heile Welt zu machen. Aber wo ich sage, hey, wo ich die Chancen von Gott, die er mir gegeben hat, verpasse, anderen zu helfen und es zu sehen. Und so könnte ich die anderen Dinge durchmachen. Was ist mit unseren Händen, wo wir zupacken könnten, wo wir für andere da sein könnten? Und wenn ich die Sachen durchgehe, dann muss ich sagen, hey, dann ist es nicht nur so ein kleines Häufle, was ich in meinem Leben habe. Dann merke ich plötzlich, wenn ich jetzt Rechenschaft abgeben müsste vor Gott und mal für einen Moment vergesse, dass Jesus für mich und meine Schuld gestorben ist, dann kann ich sehr gut und sehr wohl nachvollziehen, wie es diesem Hosch ging. In dem Moment, als er sagen musste, ich muss Rechenschaft geben für mein Leben. Und so stehen wir auch mal vor Gott und müssen ihm Rechenschaft geben für diese Dinge. Und dann? Der Hosch, zurück im Gleichnis. Er geht, er muss gehen. Er geht vor seinen Chef. Und was passiert dann? Und das ist jetzt interessant zu sehen, was jetzt passiert. Er geht hin und dann kommt zu der Tür rein und dann sagt er sein Chef zu ihm, ha, Horst, Servus, ihr habt mitgekriegt, kein Geld mehr, macht nichts, überhaupt kein Problem. Komm, mach mal weiter wie bisher. War es so? Nee. Was soll ich euch was sagen? Genau so machen wir es ganz oft in unseren Gemeinden. So machen wir es ganz oft in unseren Gemeinden. Wir sagen gar nichts mehr, wenn mich jemand verletzt hat. Ich spreche den anderen nicht an. Vielleicht drücke ich ihm ein Gesicht hin. Der muss jetzt aber auch merken, dass ich verletzt bin. Ja, aber da sehe ich ein anderes Prinzip bei Gott, wie er mit Schuld umgeht. Weil er hat ein anderes Prinzip. Hier heißt es, da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihm, seiner Frau und seinen Kindern und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Er macht ganz deutlich, was hier die Sache ist. Er lässt nicht 5 Grad sein, sondern er benennt, was hier läuft. Er deckt auf. Er benennt es. Und dann kommt dieser Knecht und bettelt. Und erst dann kommt auch die Vergebung. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht so übertragen sagen, der hat mich jetzt nicht gebetet zu vergeben. Da werden wir noch später drauf kommen. Aber dieses Aufdecken, und da fordere ich uns an unseren Gemeinden, in unseren Jugendarbeiten auf, dass wir uns wieder trauen, aufeinander zuzugehen und zu sagen, da hast du mich verletzt. Was soll ich euch was sagen? Das merke ich bei mir selber, das mache ich sehr ungern. Weil damit gestehe ich ja Schwäche ein. Aber was wäre das wieder, wenn wir das auch wieder tun würden? Wie würden wir uns dann manchmal wieder neu auch die Möglichkeit geben zu sagen, okay, ich merke, jetzt steht was zwischen uns, dass wir auch darüber reden und dass dann auch wieder Vergebung möglich wird. Von daher, so ein Nebengedanke, was ich in dem Gleichnis gefunden habe, ist sicherlich nicht die Hauptrichtung von diesem Gleichnis. Aber da darf ich euch herausfordern, hey, sagt aueinander, wenn ihr verletzt worden seid, sprecht ihn an, auch wenn das nicht leicht ist. Es sind nicht die leichten Gespräche, aber ich glaube, gute Gespräche. Und jetzt, für mich der absolute Höhepunkt in dieser Geschichte, kommt dieser gute Horst an und bettelt vor seinem Herrn. Und das ist schon wieder, also Gott hat Humor, finde ich, bei seinen Geschichten. Er sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Wisst ihr noch, wie viel das war? Wie lange der zahlen wird? Das ist irgendwie schon lustig. Also, ich will dir alles bezahlen. Das ist völliger Unfug, was er da erzählt. Es wird nie funktionieren. Er wird nie alles bezahlen. Aber er bittelt und bettelt drum, weil er weiß, hey, mir geht es jetzt an den Kragen. Und dann kommt das Evangelium pur hier, dass er nämlich sagt, da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Es ist jetzt nicht nur, dass er ihn aus dem Knast rauslässt, sondern er erlässt ihm die Schuld, er schenkt ihm die 6 Milliarden. Und das ist Evangelium pur. Ich habe gerade letzte Woche in Schönberg bei Ich glaub's gepredigt. Und da Teens zu sagen zu können, hey, und Jesus bezahlt alles dort am Kreuz für dich. Die Schuld, die war, die ist und die noch sein wird, er hat alles bezahlt für dich. Das ist Evangelium. Zu wissen, hey, wenn ich mal vor Gott Rechenschaft abgib, was alles falsch lief, da werde ich mich manchmal in eine Bude reinschämmen, weil offen da liegt, was bei mir in meinem Leben war. Aber er wird mir es nicht anrechnen, weil Jesus dafür bezahlt hat. Und ich wünsche dir, dass wir das wieder ganz groß wird in deinem Leben. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt mit jemandem, der hat auch gesagt, weißt du, irgendwie, das habe ich halt schon so oft gehört und es berührt mich nicht mehr. Und bei unseren Jugendlichen merke ich, denen muss ich manchmal andere Geschichten erzählen, dass sie wieder begreifen, was da passiert ist, was es heißt, dass meine Schuld weg ist. Denn erst wenn ich das verstehe in diesem Gleichnis, werde ich auch noch den Rest, der jetzt kommt, verstehen können. Alles weg. Und jetzt geht's weiter. Horst und sein Kollege. Jetzt nimmt die Geschichte eine Wendung, wo ich sage, und alles, was ist jetzt mit dem Horst passiert. Meine Erklärung dafür ist, er ist aus dem Palast rausmarschiert und dummerweise hat oben irgendeiner gespielt und ein Ziegelstein ist runtergefallen. Hat den Kerl voll am Kopf erwischt, temporale Amnesie, Gedächtnisverlust, weil was jetzt kommt, ist nicht erklärbar. Also so geht mir es in der Geschichte, wenn ich so die lese. Denn jetzt kommt eben die Sache, der Kollege kommt vorbei, der ihm eben auch noch Geld schuldet. Und er schuldet ihm jetzt nicht unbedingt einen kleinen Betrag. Das wird so ungefähr 1.000, 2.000, 3.000 Euro gewesen sein, wenn man es jetzt im Vergleich sieht. Also das ist schon was. Da hat jemand Schuld gehabt. Es war jetzt nicht nur 3,50 Euro. Und es ist auch berechtigt, dass er sagt, hey, du schuldest mir was. Aber jetzt kommt das Verrückte, nämlich vor allem, wenn man es in der Bibel direkt nebeneinander hält. Links ist der Horst, was er vorher zu seinem König gesagt hat oder zu seinem Chef gesagt hat. Das sagt er, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen, was völliger Humbug war, weil es eh nicht funktionieren würde. Und der Kollege sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir es bezahlen. Mit dem Unterschied, er wird es hinkriegen. Er wird es hinbekommen. Und genau deshalb sage ich, der muss irgendwie Gedächtnisverlust gehabt haben. Was ist da los bei dem Kerl? Was los ist, das wird hier deutlich. Beim Horst hat sich der Chef entschieden, hey, ich erbarme mich über dem, ich schenke ihm das, ich lasse ihn frei, ich lasse ihn raus. Aber hier der Horst, er sagt, so steht es da, er wollte aber nicht. Er wollte aber nicht. Von daher sagen wir jetzt, so ein Säckel, schieben recht, was jetzt kommt, oder? So die Geschichte geht ja jetzt weiter, die anderen Mitknechte kriegen es mit und petzen es. Du denkst so, wenn ich mir so eine Geschichte vorstelle, yes, jetzt kriegt das ab. Und der Chef holt ihn vor sich und dann kommt der herzste Part in diesem Gleichnis. Nämlich jetzt kommt er wieder vor den Chef und dann heißt es eben, und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Hoppala. Jetzt sind die Schulden wieder da. Und er geht wieder ins Gefängnis. Was heißt das? Muss einem nichts mehr dazu sagen, gell? Wenn wir wissen, was es heißt. Jetzt denken wir, halt mal. Das heißt ja, ich verliere mein Heil. Ich bin nicht mehr gerettet. Und jetzt denken wir, naja, das müssen wir jetzt irgendwie exegetisch, so auslegungsmäßig erklären irgendwie. Und wir sagen, naja, das ist jetzt nicht ganz der Sinn von diesem Gleichnis und so. Und dann setzt dummerweise Jesus noch eins drauf. Und das heißt, so wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Denn das sagt er jetzt zu Petrus. Und unterstreicht nochmal, bam, vergeben immer. Und wenn nicht, ne? Und jetzt müsste da eigentlich sagen, hey Markus, wir haben jetzt eigentlich gehofft, dass wir jetzt ein bisschen was rauskriegen, wie das mit dem Vergeben geben soll. Und jetzt hast du moralische Zeigefinger nur noch höher gehoben. Jetzt muss ich halt. Was mache ich jetzt aber, wenn ich es nicht kann? Was mache ich jetzt aber? Wie kann es denn gehen? Wie kann es denn hinhauen? Und das ist eine der großen Sachen in diesem Gleichnis. Ich habe lange geguckt und ich muss sagen, es gibt nicht eine Auflösung vom Text her. Wir kennen das auch. Wir kennen es aus dem Vater Unser. Da beten wir es alle und sagen, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Trotzdem gilt, was an anderen Stellen eben auch steht, dass ich gerettet bin, ganz Gottes Sache ist. Trotzdem macht Jesus an keiner anderen Stelle der Bibel eine Sache so deutlich wie diese. Vergeben gehört zu den Christen. Da gibt es keinen Umweg. Da gibt es nicht eine Ausnahme. Vergeben muss sein. Und warum ist er das so vehement, so deutlich? Und ich sage es für diejenigen, die gerade wirklich am Kämpfen sind in dieser Frage. Ich hatte die Predigt gehalten, es kam auch jemand auf mich zu und gesagt, Markus, aber wie geht's denn? Ich weiß es im Kopf, ich soll, aber immer wieder passiert es und ich muss immer wieder vergeben und ich habe keine Kraft mehr. Verliere ich dann mein Heil? Und dann muss ich sagen, nee, du wirst nicht verlieren. Aber es gibt ein paar Sachen, wo Gott deutlich machen will. Denn er sagt, hey, da wo wir nicht vergeben, da werden wir bitter. Und Gott hasst es, wenn was im Leben von Menschen ist, was sie kaputt macht. Und ich muss verstehen, dass Schuld, wo auch ein anderer an mir schuldig wurde, diese Schuld bei mir eine zerstörerische Arbeit beginnt. Nämlich da wäre ich bitter. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Video vorher, die Frau, wo am Anfang drin war, das war auch eine Mutter, die ich so gut verstehen kann. Die dann sagt, hey, und ich wünsche mir, dass du in die Hölle gehst. Das war wahrscheinlich auch eine fromme Frau, weil da gehörst du hin. Und ich kann es so gut nachvollziehen. Aber es spricht so eine tiefe Bitterheit aus ihrem Leben. Und genau das ist der Punkt, wo Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr bitter werdet, weil das zerstört euer Leben. Deshalb darf Unversöhnlichkeit bei euch kein Thema sein. Deshalb soll es keine Unversöhnlichkeit geben, weil es zur Bitterheit führt, weil das euch kaputt macht, von innen zerfrisst. Deshalb sagt das hier so deutlich. Und deshalb sagt aber auch dieses Gleichnis, wo er sagt, hey, ich möchte euch gern einen Weg aufzeigen, wie das gehen kann. Und das heißt nicht, jetzt mach's mal moralisch so, musst dich einfach gut anstrengen. Sondern es hat was tatsächlich mit wie du mir, so ich dir zu tun. Wie kann Vergeben denn gehen? Dann gehen. Und was er hier in diesem Gleichnis deutlich macht, ist, wie du Gott mir getan hast, so ich dir, meinem Bruder. Wie du Gott mir getan hast. Und das heißt, das, was mir passiert, ist das, was wir im Gleichnis finden. Was uns auch aufregt in diesem Gleichnis. Da verstehen wir es, wenn wir es bei anderen sehen. Aber dass wir die Schuld des anderen, die er an mir hat, durch die eigene Schuld sehen und durch die Barmherzigkeit Gottes sehen. Dass wir wieder neu begreifen, nee, er hat so viel an mir getan. Aber auch dann, glaube ich, gibt es Momente, wo ich mit Menschen gesprochen habe, die sagen, hey, mir fällt es immer eben noch schwer. Wie kann ich es denn machen? Und dann gibt es auch Dinge, dass Vergeben nicht gleich Versöhnen ist. Ich kann nicht jemand, der missbraucht wurde, sagen, hey, jetzt vergib dem und mach lieb Kind mit ihm und sag, alles in Ordnung, wir treffen uns und gehen einen Kaffee trinken. Das ist Versöhnung, wenn wir wirklich wieder, ich kann mit dem unterwegs sein. Aber wir finden es eben auch in der Bibel, dass sich ein Paulus mit seinem Kollege zerstreitet und die erstmal auseinandergehen. Trotzdem war da wahrscheinlich Vergebung da. Vergeben ist nicht versöhnen. Und wenn ich immer wieder verletzt werde, dann fällt das Vergeben auch schwer. Trotzdem bleibt das, was Jesus sagt, stehen, weil er sagt, ich möchte nicht, dass dich's kaputt macht. Und eine Geschichte hat mir in dem geholfen von einer Frau, die für Vergeben bekannt war. Vielleicht kennt ihr die hier, Corrie ten Boom, ihre Geschichte. Sie war eben in Holland, hat ein Uhrmachergeschäft mit ihrem Vater und mit ihrer Schwester zusammen gehabt. Ihr Vater war schon um die 100, als dann die Deutschen eingefallen sind nach Holland, damals Nazi-Zeit, und haben Holland besetzt und haben angefangen, die Juden zu deportieren. Und die ganze Familie waren Christen und sie haben solche Augen gehabt, die die Not gesehen haben, haben Hände gehabt, die angepackt haben. Haben die Juden versteckt. Ging eine Weile gut, dann wurden sie verhaftet. Alle kamen sie in Knast, kamen ins KZ. Ihr Vater starb relativ schnell. Aber sie und ihre Schwester waren über Jahre im KZ. Und haben Unglaubliches erlitten. Leid, wo die Wärter sie getriezt haben. Was sie alles gemacht haben, weiß man nicht. Aber 7 Tage bevor dieses KZ befreit wurde, stirbt Corrie ten Booms Schwester. An Unterernährung, an den Schlägen, an der Arbeit. Aber sie hat sich ihren Glauben bewahrt. Oder Gott hat ihren Glauben bewahrt. Und das fasziniert mich an ihr. Sie hat gesagt, hey, und jetzt muss ich, nachdem der Krieg rum war und alles und auch eine gewisse Zeit vergangen war, jetzt muss ich zu den Deutschen gehen. Und ich muss denen was erzählen von der Vergebung, die ich in Jesus Christus gefunden habe. Weil die Deutschen, die brauchen diese Vergebung. Die haben so viel Schuld auf sich geladen. Die müssen wissen, wohin damit. Und so ist sie durch Deutschland gereist, immer wieder Vorträge, hat das Evangelium gepredigt von der Vergebung. Und dann eines Abends kommt ein Mann auf sie zu. Trenchcoat an, Kappe auf. Und sagt zu ihr, kennen Sie mich denn noch? Sie, viele Leute gesehen, wahrscheinlich wie bei Jugendreferenten. Da weiß man noch so vielleicht auch irgendwo her, aber keine Ahnung mehr. Aber dann zieht er seine Kappe ab und dann war es wie so ein Flashback. Sie hat wieder, sieht ihn wieder vor sich stehen, mit der Uniform, mit dem Totenkopf auf der Gürtelschnalle drauf und auf seiner Mütze. Es war einer der Wärter. Und dann sagte zu ihr, Frau ten Boom, ich bin auch Christ geworden und ich möchte Sie um Vergebung bitten. Und dann schreibt sie in ihrem Tagebuch, ich konnte ihm nicht vergeben. Ich konnte ihm nicht von Herzen vergeben. In mir war alles so kalt. Das war einer der meine Schwester umgebracht hat. Ich kann doch diesem Menschen nicht vergeben. Und gleichzeitig wusste sie, was dran ist. Und dann hat sie das gemacht, was sie gelernt hatte. Nämlich, wenn sie nicht kann, zu dem gehen, der kann. Und dann ging sie hin und hat still vor sich gebetet und hat gesagt, Herr Jesus, du siehst, ich kann doch diesem Mann nicht vergeben. Aber was ich kann meine Hand heben und einschlagen. Aber dass ich vergeben kann, das musst du tun. Das kann nicht ich. Und dann schlägt sie in diese Hand ein und dann beschreibt sie in ihrem Tagebuch, dass wie warme Wellen ihren Arm hochgingen und sie ihm tatsächlich von Herzen vergeben konnte. Deshalb, vergeben ist kein Gefühl, sondern erste Linie ein Akt des Willens. Zu sagen, hey, ich weiß, ich soll und ich tue es, und auch wenn es in mir gerade anders aussieht. Aber dann zu diesem Gott zu gehen und zu sagen, hey, ich brauche dich. Ich glaube nicht, dass es immer solche warme Wellen sind, die den Arm hochgehen. Und wenn die Corrie ten Boom jeden Tag mit diesem Mann unterwegs gewesen wäre, ich glaube, dann hätte das nicht nur einmal machen müssen, sondern wäre das ein Prozess gewesen, zu sagen, hey, und ich rechne es ihm wieder nicht an, weil ich weiß, vergeben. Deshalb, vergeben ist ein Prozess. Aber machen wir uns auf diesen Weg. Und wenn die Schuld zu viel oder zu groß ist, dann renne ich dorthin, wo der ist. Ist der auch dann noch kann. Ich gehe eben zu ihm und bitte ihm um Hilfe. Und wenn ich merke, das ist was, wo ich immer wieder dran kämpfe, dann hilft es manchmal auch, mit einem anderen Menschen drüber zu reden. Und da ist es gut, dann Seelsorge zu suchen. Vielleicht in der Gemeinde, mit Freunden zu sagen, hey, mir fällt es so schwer, hilf mir, bet mit mir. Und das wünsche ich uns, dass das bei uns passiert. Ich sehe in ganz vielen Gemeinschaften, dass gerade diese Unversöhnlichkeit ein Riesenproblem ist. Von daher darf ich euch heute ein bisschen herausfordern und sagen, hey, wo ist denn bei euch untereinander? Vielleicht sind da manche Leichen auch noch im Keller. Vielleicht ist es mal dran hinzugehen, zu sagen, hey, das hat mich damals verletzt. Aber ich möchte nicht, dass das zwischen uns so bleibt. Dass Vergebung wieder werden kann. Das wünsche ich euch.